Schwarz hören.
Michael, ich kenne dich schon lange. Und zwar als jemand, der Lieder macht, der auf Bühnen steht, der sehr witzige Sachen auf Bühne macht. Wir haben aber noch nie miteinander gesprochen. Schön also, dass das jetzt passiert.
Ja, finde ich auch. Ja, nur so also, zwischen Tür und Angel.
Nur zwischen Tür und Angel, also kein längeres Interview, das meine ich. Und weißt du, was mich ganz doll erstaunt hat, als ich dann irgendwann über dich mal mehr gelesen habe, dass dieser Mann, der so mit Wortwitz arbeitet und toll mit Texten arbeitet, dass der von Hause Jazzpianist ist oder zumindest ein Jazz-Piano-Studium abgeschlossen hat. Unter uns, das Klischee sagt doch, Jazz-Leute reden nie. Also Jazzmusiker und reden oder gar singen, ein No-Go.
Ach ja, nee, nee.
Also,
Nee, wir reden natürlich wahnsinnig gerne, vor allem über Jazz und über Akkorde und ob man jetzt lieber eine B9 oder eine Kreuz 11 spielt.
Aber
und,
nicht auf der Bühne.
Und was Charlie Parker dazu gesagt hätte und warum Herbie Hancock das nochmal anders macht, darüber reden wir eigentlich den ganzen Tag.
Und aber euch.
Ja, stimmt. Auf der Bühne wird nicht geredet.
Es ist natürlich auch ein Klischee, ist ja völlig klar.
Nein, ich verrate dir was. Ich bin ein sehr schlechter Jazzpianist. Deshalb rede ich. Ich rede nur deshalb, wenn ich sehr schlecht bin als Jazzpianist.
Und wie ist es dazu gekommen, dass du nun gerade dieses Jazzstudium gemacht hast?
Ich habe das sehr geliebt. Ich komme aus einem kleinen Dorf, kleine Stadt, Schwäbisch Hall, bin ich geboren. Und da hat mich irgendwie ein Freund von meiner Schwester, von meiner großen Schwester, hat uns irgendwann mitgeschleppt auf ein Jazzkonzert. Und zwar meine erste Berührung mit Jazz. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Diese Musik, die so entsteht in dem Moment, die Interaktion zwischen den Musikern da. Mhm. Ich weiß es noch, Milan Svoboda war das. Aus Prag, glaube ich.
Wollte ich gerade sagen, das klingt nach Tschechien.
Ja, Tschechien. Mhm. Also ganz toll, super Pianist. Und dieses lebendige, direkt im Moment entstehende, improvisierte, nie wiederholbare, das hat mich völlig reingezogen. Ich glaube auch bis heute, dass das mit das Beste ist, was es live gibt.
Schon als Kind, da warst du wirklich noch Kind.
Ja, Kind, Jugendlicher.
Jugendlicher,
da werde ich, weiß ich nicht, 14, 15,
na
16.
Gut,
obwohl, ich durfte da schon zum Konzert, wahrscheinlich war ich schon 15, 16.
Wobei man in der Zeit, in dem Alter ja normalerweise andere Musik toll findet, oder?
Ja, Metal.
Ja, zum Beispiel, ach, außerdem, ja.
Ja, ne, Metal war natürlich auch ganz groß.
Okay.
Ich hatte so eine Metal-Phase, ja, stimmt, Metal-Phase hatte ich, bis ich so 16 war. Die endete mit einer Supertramp-Kassette, die Metal-Phase. Und dann von einem Tag auf den nächsten war plötzlich Creator und Mekong Delta und Cannibal Corpse und was weiß ich, wie sie alle hießen, waren nicht mehr so wichtig. Und ich habe mich völlig in Supertramp verliebt und irgendwann kam auch der Jazz. Ich weiß wirklich nicht mehr, wann das war, aber ich weiß noch, Milan Svoboda Quartett, das erinnere ich, wie ich da im Club Alpha 60 saß und mich das völlig mitgerissen hat.
Das war irgendwo in Baden-Württemberg?
Ja, Schwäbisch Hall.
In Schwäbisch Hall
in
direkt?
In Schwäbisch Hall, ja.
Da, wo du geboren und aufgewachsen bist?
Ja, also
oder
ich bin richtig auf dem Dorf aufgewachsen, ja, aber genau da. Das war die nächste Stadt. Die große, weite Welt. Das war Schwäbisch Hall.
Wobei du ja, das wusste ich auch lange nicht, seit 15 Jahren schon in Berlin lebst.
Ja.
Wie kam das?
Ich hatte Hamburg ein bisschen über... Nein,
Hamburg war das Studium,
nicht.
Ne?
Ich habe in Hamburg studiert. Ja, ja. Jazz habe ich in Bremen studiert, habe aber in Hamburg weiter gelebt. Und Hamburg war schon sehr Heimat, aber Hamburg war gleichzeitig auch so ein bisschen auserzählt. Also ich hatte das Gefühl, ich kenne jetzt Hamburg schon so lange und da passiert jetzt so gerade künstlerisch nicht so viel Aufregendes im Moment so für mich. Und das war das eine und die Liebe war das andere, was mich nach Berlin gelockt hat. Und das war eine sehr gute Entscheidung.
Und wie geht's dem Mann aus dem Süden in Berlin? Also eine gute Entscheidung sagst du jetzt schon, aber ist das nicht auch ein bisschen fremd, ein Stück weit?
Ach komm, damals war der Höhepunkt des Schwabenhasses.
Und da warst du besonders gerne hier.
Das war, wo man noch wirklich überall die Aufkleber gesehen hat. Schwaben raus aus Prenzlauer Berg und Schwaben raus aus Berlin und so. Das gab damals diese Umfragen immer wieder in der City, glaube ich. Die meistgehassten 50 meistgehassten Dinge Berlins irgendwie und Schwaben waren da immer ganz weit vorne. Noch vor Hundescheiße auf dem Gehweg und so.
Und das hat dich erst recht animiert, dann hier zu sein oder hier zu bleiben.
Vielleicht wollte ich beweisen, dass ich doch sympathischer bin als Hundescheiße.
Und nun ist es so, dass man dich ja nicht so oft in Berlin antrifft, weil du ununterbrochen oder ganz, ganz viel unterwegs bist.
Ja.
Das ist verrückt, oder?
Das stimmt, ja.
Ja. Zieht sich manchmal auch zurück in die Heimat, so für längere Phasen, wo du sagst, ah, das sind doch meine Wurzeln, da will ich doch sein?
Ja, also ich trete da viel auf, immer noch im Süden da, in Baden-Württemberg und so. Und meine Mutter lebt da noch. Da ist auch noch eine Heimat, so da unten für mich auf jeden Fall.
Naja, so sprachlich ja auch, ne?
Also,
klar.
Ah ja, klar, logisch.
Da fühlt man sich heimisch.
Ah ja.
In meinen Ohren klingt das ja immer etwas eigenartig.
Natürlich, etwas ich eigenartig.
Das, ich sage das sehr vorsichtig. Ich sag, wobei, ich muss dir sagen, ich bin ja auch keine Berlinerin. Ich komme aus Erfurt und habe früher so gesprochen.
Ach so.
Ja, na, mit der Kopfstimme.
Wirklich auch so hoch?
Ja, die Tendenz ging dahin. Und ich habe durch einen Rundfunkmann, als ich ganz neu im Rundfunk war, so Anfang der 80er Jahre, hat der zu mir gesagt, Fräulein Schwarz, wollen Sie sprechen lernen? Da bin ich dem an die Gurgel und habe gesagt, ich kann ja wohl sprechen. Ich hatte 5 Jahre in Berlin schon studiert. Und da war es sicher auch nicht mehr ganz so extrem. Naja, und da habe ich dann diese Sprechstimme mir erarbeitet, sozusagen. Ja, ja. Und wie ist das? So ein Mann, der dann doch bekannt ist in ganz Deutschland, sicher auch in den anderen deutschsprachigen Ländern, Schweiz, Österreich, sicher in einer gewissen Szene, im weitesten Sinne Liedszene, kannst du damit leben, wenn man das sagt?
Ja, freue ich mich.
Ja?
Ja, ich sehe mich ja selbst immer so als Musiker und Songwriter mehr als Comedian, obwohl ich ja in dieser Comedy-Kabarett-Welt auch sehr zu Hause bin.
Ja.
Aber der Ursprung meines Bezugs zu Kunst ist die Musik, ganz klar.
Die Musik und doch, und da bin ich auf dich aufmerksam geworden, irgendwann, als du in der Liederbestenliste aufgetaucht bist, ich höre sehr auf Texte und du wärest mir nicht in Erinnerung geblieben, wenn mich nicht die Texte angesprochen hätten auch. Also,
schön.
Ja, weil ich bin jemand, der sehr genau bei Liedern auf Texte hört. Natürlich, Musik ist ganz wichtig. Ich habe selber auch mal Musik gemacht, lange ist es her. Aber diese Textzentriertheit, dieses textzentrierte Hören, das hat doch den Michael Krebs mir ins Gedächtnis gebracht. Kann man nicht anders sagen. Und du arbeitest ja auch sehr damit. Und dieses, weil du sagst Comedy, wir haben uns zuletzt im Sommer gesehen, da warst du in der Uferfabrik auf der Freilichtbühne. Und das war wieder glänzend, wie du mit den Leuten umgehst, wie du mit denen arbeitest. Du hast natürlich da auch deine ganz spezielle Art entwickelt, denke ich, ne? Wie du das machst. Und ich würde es, das meine ich aber positiv, nicht als Comedy bezeichnen, weil ich muss ja sagen, ich ertrag's nicht. Die Menschen, die sich auf die Bühne stellen und mir irgendwas in meinen Ohren und Augen meist Belangloses erzählen und meinen dabei noch witzig zu sein. Also da bist du weit entfernt aus meiner Sicht, glücklicherweise.
Ja, das ist ja aber, also Comedy ist ja auch nur ein Überbegriff für ein sehr, sehr weites Feld. Und wenn man dann eher noch so ein bisschen die amerikanische Bezeichnung im Hinterkopf hat, dann wird das Feld noch viel größer. In Deutschland kommt ja dann immer, ja, das ist doch eher Kabarett und der Nächste sagt, ja, das ist doch eher Satire. Dann ist es vielleicht Comedy oder noch Komik oder was auch immer. Das finde ich völlig uninteressant.
Mhm.
Also für mich ist wirklich die Frage, was will ich erzählen und sehe ich den Humor irgendwo in den Dingen? Das ist das, was mich interessiert. Das fand ich immer eine spannende Frage. Wo steckt der Humor in dem, was ich sehe, was mich beschäftigt? Was daran ist eigentlich witzig. Um rauszufinden, was witzig ist, muss man meistens auch forschen, was ist wahrhaftig daran und wo ist der Schmerz? Wo tut's weh? Das gehört so zusammen. Das ist eine sehr gewinnbringende Frage für mich, zu gucken, wo ist eigentlich die komische Perspektive auf das, was mich jetzt vielleicht gerade auch aufregt oder erschöpft oder deprimiert oder, na, das ist ja, ich meine, wenn man sich mit Gesellschaft und Politik auseinandersetzt, kann man ja vieles finden, wo man denkt, boah, blöd, scheiße. Und da kann es auch, finde ich, oft ganz hilfreich sein, mal zu überlegen, ja, es ist schrecklich, aber es ist auch ganz schön absurd. Und wenn es absurd wird, wird es auch schon witzig. Das ist dann wieder das Tolle, finde ich, an dem, was ich mache, dass ich manchmal aus einem Gefühl, aus einer Aggression, aus einer Wut heraus etwas schaffen kann, was da eben was Konstruktives entstehen lässt aus einem eigentlich destruktiven Gefühl.
Hast du da eine Gabe oder hast du dir das irgendwann erarbeitet oder ist es eine Mischung aus beiden?
Ich glaube, es ist schon viel Arbeit auch.
Mhm.
Ja, ich glaube, es ist viel Neugier, viel Arbeit, viel Ausprobieren, viel immer wieder dranbleiben. Auch beim Liederschreiben, es gibt Lieder, die kommen so in die Welt.
Mhm.
Plötzlich nach 30 Minuten hast du dein Lied vor dir. Plötzlich ging da so eine Tür auf Und ich denke manchmal, die haben sich in einem vielleicht auch vorbereitet, diese Lieder.
Mhm.
Aber irgendwann brechen die so raus und sind dann da. Und oft denke ich so danach, ach, an manchen Stellen, da hätte man eigentlich, das hätte man noch ein bisschen geschickter oder feiner oder so. Aber es ist auch gut, manchmal die dann so zu lassen, weil die in sich oft eine große Stimmigkeit haben, weil die so aus einem Wurf kommen, finde ich. Und aber es gibt Lieder, da habe ich über Jahre immer wieder umgeschrieben und nochmal neu und nochmal anders. Und ich fürs zweite Programm geschrieben habe und ins fünfte haben sie es dann geschafft oder so.
Naja, du kannst ja auch gut testen mit dem Publikum.
Oh Mann,
ne?
Ja.
Du bist ja aber sehr aktiv in Aktion mit dem Publikum.
Ja, also, ja. Das ist der Jazz. Da schließt sich der Kreis zum Jazz.
Ach.
Also ich mache ja heute keinen Jazz auf der Bühne, aber für mich die Haltung, dass ich auf eine Bühne gehe und immer wieder dann innerlich danach suche, was kann ich heute anders machen? Was kann heute spontan entstehen, dass ich mir nie meine Ansagentexte aufschreibe? Ich habe Ideen, was ich erzählen will, aber ich kann da auch immer raus. Ich weiß die Geschichte, die ich erzählen möchte, aber ich versuche sie jeden Abend ein bisschen anders zu erzählen, ein bisschen neu zu finden. Auch was ich am Klavier spiele oder wie ich bestimmte Melodien singe, immer mal da noch ein bisschen eine Variation oder da noch mal eine andere Idee. Und das ist, kenne ich sehr aus dem Jazz, wo ich das eben auch so toll finde, zu sagen, hey, heute hast du ein perfektes Solo gespielt. Und dann gibt es natürlich etwas in einem, was mir sagt, und morgen spielst du es einfach wieder so, weil es war ja super. Und das ist aber toll, dann zu sagen, und morgen spielst du was ganz anderes. Und das bedeutet ja wahrscheinlich, wenn es heute so gut war, dass es morgen schlechter ist. Und das gehört aber dazu. Mhm. Das ist ganz essentiell, zu sagen, ja, dieses Risiko muss ich immer wieder eingehen und ich muss diese Tage in Kauf nehmen, wo man sagt, ja, heute habe ich versucht und ich habe gesucht und es hat lang gedauert und dann habe ich was gefunden. Oder manchmal, ja, so richtig gefunden habe ich heute nichts. Das ist dann eben Teil von dem Prozess, auf den man sich da einlässt. Und den finde ich halt wichtig, dass wenn ich 50 Shows spiele, dass jeden Abend irgendwas Einzigartiges ist. Also da bin ich immer auf der Suche nach.
Toll.
Das sind für mich die besten Momente. Wenn jemand jetzt wirklich alle Shows angucken würde, dass die Person dann denkt, hey, das kannte ich noch nicht. So, ich war ja manchmal auch mit Band auf Tour und da konnte ich das immer so schön testen, wenn ich meine Mitmusiker zum Lachen brachte oder wenn die reagierten, wenn ich die rausbrachte aus ihrem Tun, dann wusste ich, okay, das war neu.
Zumal Deutschland ja nicht verdächtig ist, besonders humorvoll zu sein, also umso herausfordernder finde ich den Ansatz. Ich selber mache das auch in meinen Kommunikationstrainings. Viele Menschen können sich überhaupt nicht vorstellen, dass das was mit Humor zu tun hat. Also, dass man im günstigsten Falle selber auch ein Stück weit humorvoll sein kann und sowas auch entwickeln kann. Also, ich erlebe oft sehr, sehr Richtigkeit, Exaktheit, dann am besten noch krause Stirn, weil es ist ja wichtig, was wir sagen und so. Also das mit dem Humor und dem Lachen, also mir ist das sehr nah. Mir macht das Spaß, dir zuzuhören. Deswegen habe ich ja da auch eine Affinität zu und erlebe dich da gerne auf der Bühne. Du erlebst humorvolle Menschen oft, ja?
Ja, würde ich schon sagen.
Aber vielleicht wissen die, weil Michael Krebs ist ein humorvoller Typ, da gehe ich hin.
Also die Leute, die zu mir kommen, klar, die werden auch kommen, weil es humorvoll ist.
Ja.
Aber ich finde schon, Deutschland ist jetzt auch so dieses Klischee, Deutschland ist so humorlos. Ja und nein. Also es gibt schon auch viele lustige Leute hier in Deutschland. Ich glaube, man kann hier sehr viel lachen in diesem Land.
Also mir wäre lieb, wenn ich das auf der Straße auch sehen würde.
Ja, ja.
Seitdem ich mich damit beschäftige, gucke ich Leute ja anders an, seit 30 Jahren gut. Und denke, Mann, ey, warum hat der das Gesicht so zur Faust geballt? Wenn man Leute darauf anspricht, wenn man mit ihnen im Training ist zum Beispiel, dann sagen die, ich denke gerade nach. Ah, sag ich, muss das dein Gesicht unbedingt zeigen.
Ja. Ja.
Sag mal, das andere Thema in diesem Podcast ist ja, du weißt, der Tod. Hat der auch was Humorvolles? Unter Umständen?
Naja, ich glaube, dass die Angst vor dem Tod und das Wissen um die Sterblichkeit und die Endlichkeit von allem Schönen auch ein Teil von diesem Schmerz ist oft, den der Humor erst witzig macht. Ich glaube, gerade so etwas wie Vergänglichkeit und die Abwesenheit von Glück und Freude und also dieses Wissen um alles ist nur so ein kleiner Moment, So wie in einer Improvisation. Da sind wir eigentlich schon wieder beim Jazz. All diese kleinen Höhenflüge, die du hast, diese tollen Momente, dieses, wow, jetzt bin ich ganz lebendig, jetzt bin ich ganz frei, dass all das sehr fragil ist, sehr schnell wieder verschwindet oft und dass du letztlich ja auch nie daran festhalten kannst, so richtig. Man kann das in allen möglichen Varianten versuchen, das machen wir Menschen ja auch, aber ich finde da zum Beispiel schon, das ist oft sehr lustig, was wir alles versuchen, was wir alles tun, um unserer Sterblichkeit zu entgehen. Da gibt's ja unendlich viel sehr skurrile Versuche, uns mit Bedeutung aufzuladen.
Also, dass wir dann nach dem Tod auch noch eine Bedeutung haben, sozusagen.
Ja, ja, ja.
Im gewissen Sinne der Sterblichkeit damit entfliehen.
Ja.
Ja. Wir sind nicht mehr körperlich da, aber irgendwie
genau,
in der Erinnerung. Naja, da bist du ja ein prädestiniert dafür, du bist ja Künstler, von dir gibt es ja Werke.
Ja, also ich meine, alle möglichen Leute, die sich Statuen bauen lassen oder zum Mars fliegen oder was auch immer. Also, was ist das anderes als so ein Kampf um Bedeutsamkeit für sein eigentlich ja irrelevantes Leben? Letztlich so im Blick, wenn man mal 4 Schritte nach außen geht und drauf guckt, wie lang man auf der Welt ist und was das eigentlich für diese ganze Zeit, die es die Erde gibt und geben wird, zu bedeuten hat, dann ist das ja
ein Fingerschnips.
Dann ist das ja nichts. Ja,
aber irrelevant würde ich es nicht bezeichnen.
Ja, gleichzeitig ist jeder Moment unendlich kostbar. Mhm. Ganz viele Ängste sind ein Quell für Humor, finde ich.
Das heißt, du beschäftigst dich genau genommen jeden Tag mit Ängsten, mit Schmerzen und dann bist du so witzig.
Genau, das ist auch ganz entscheidend. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Missverständnis, das mir oft begegnet, dass wenn ich über etwas scherze, dass manche Leute daraus den Schluss ziehen, ich würde das nicht ernst nehmen. Ich würde andersrum sagen, welchen Sinn macht es denn, über etwas zu scherzen, das ich nicht ernst nehme?
Aha.
Scherzen muss ich, wenn ich eine Not habe. Wenn ich irgendeine Form von Schmerz auch verspüre, ich glaube, dann macht es Sinn. Dann kann ich mich da humorvoll mit beschäftigen.
Also mir fällt erstens ein, dass oft gesagt wird, dass so bildende Künstler, Maler, die größten Bilder bei größten Schmerzen gemalt haben, also seelischen oder durchaus auch existenziellen Problemen zum Beispiel. Das fällt mir ein als ein Aspekt. Und ein anderer ist die Frage, meinst du, dass den Leuten, die in deinen Konzerten sich wie Bolle amüsieren, wie wir hier in Berlin sagen, dass denen das bewusst ist, dass das daher kommt, so wie du es beschreibst?
Ich finde es gar nicht wichtig, also ob das jetzt bewusst ist oder nicht. Das ist ja auch ein Stück weit meine Aufgabe, wenn ich das beruflich mache, mich da vielleicht noch tiefer mit zu beschäftigen und mich eben auch mal solche Sachen zu fragen, boah, ich habe hier ein Thema, ich will das gern bearbeiten, aber wo ist das denn witzig? Wie komme ich denn dahin, wenn ich über Lobbyismus spreche? Was ist denn daran witzig? Das ist ein Thema, das mich wahnsinnig aufregt. Wo steckt da eigentlich die Komik?
Wo steckt denn beim Lobbyismus die Komik?
Ja, es ist nicht ganz so einfach, finde ich, den zu finden. Aber ja, manchmal wird es zynisch vielleicht dann schon. Da muss ich dann wieder aufpassen. Das wäre jetzt gerade so eine typische Frage, mit der ich mich dann auch mal konfrontiere zu Hause. Wenn nicht hier eine Form von Machtkonzentration und Geld und bis hin, zu so einer Korruption, die aber nicht Korruption heißt. Wenn wir das alles ein bisschen besser organisieren würden und ein bisschen menschlicher, sehr viele Menschen könnte es besser gehen und dafür müssten andere vielleicht auf gar nicht viel verzichten. Und das macht mich erstmal wütend und das macht mich auch manchmal ein bisschen verzweifelt und das schmerzt mich. Aber natürlich steckt auch in dieser Unfähigkeit, das Richtige zu tun, obwohl man eigentlich weiß, was das Richtige ist. Das ist schon auch irgendwie wieder witzig. Also vielleicht noch nicht jetzt in der Formulierung, aber ich finde da so dieses Menschen, die sich selbst ein Bein stellen, eigentlich wissen wir, was zu tun ist. Wir stellen uns im Grunde das Bein selber, indem wir ganz andere Entscheidungen treffen. Da wird es dann im Grunde schon lustig.
Aber ist es nicht allzu menschlich, das, was eben genau der Status quo ist, in all diesen Schwierigkeiten, die du jetzt so angedeutet hast oder die uns so im Kopf sind, die uns wütend machen, ist nicht genau das das Menschliche? Denn sonst wäre es ja nicht da. Also wenn es nicht menschlich wäre, gäbe es ja nicht.
Ja.
Also nehmen wir doch nur mal die politische Situation im Moment.
Großes Thema
jetzt. Großes Thema, genau. Also,
da, aber wir wollten ja auch über den Tod sprechen. Okay.
Willst du jetzt ausbüchseln?
Nö.
Also da so ein Podcast ja auch für die Lebenszeit und darüber hinaus ist, ist das dann sicher auch zu speziell. Aber wenn wir es nur mal hernehmen, da zerbricht eine Regierung und dann passiert das, was jetzt gerade passiert. Also da gibt's ein Hin und Her und das ist doch allzu menschlich, oder?
Was meinst du mit
allzu menschlich? Na, all diese Schwierigkeiten, allzu menschlich ist doch. Vielleicht noch für den Hinterkopf. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und habe mal früher gedacht, der Mensch ist gut. Und wir müssen nur alles Mögliche machen, dann wird schon alles gut. Also jetzt mal sehr verallgemeinert. Das Leben ist aber nicht so und die Menschen sind nicht so. Also einer, der Korruption betreibt, und die gibt's ja auf der ganzen Welt.
Klar.
Und da gibt's nicht wenige, die das machen. Der ist doch auch ein Mensch.
Ja, klar.
Das meine ich mit allzu menschlich.
Naja, also dieses an sich selbst scheitern, das meinte ich, glaube ich, mit dem sich selber ein Bein stellen auch, was ich vorher sagte. Das ist sehr menschlich. Und das ist natürlich aber auch sehr lustig, finde ich. So dieses, ich weiß genau, wie es richtig geht, setze es aber auch nicht um oder wähle dann doch jemand anders, der das Gegenteil macht, wenn mir der sympathischer ist. Es ist ja zum Beispiel durchaus lustig, dass es viele Menschen gibt, die Parteien wählen, die ihr Leben schlechter machen. Zum Beispiel, dass sie sagen, okay, mir geht's wirtschaftlich nicht gut und deshalb wähle ich die Partei und die Partei sorgt dafür, dass Reiche noch reicher werden und du noch ärmer. Da, finde ich, steckt schon auch ein Witz drin. Aber das ist eben der Witz, der auch wehtut.
Oh ja.
Trump tut wahnsinnig weh und ist unfassbar lustig.
Machst du ein Lied über Trump?
Kann ich nicht sagen.
Mal gucken.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das eine Form von Aufmerksamkeit ist, die ich ihm nicht geben möchte.
Dann kommen wir doch wieder zum Tod. Also du hast gesagt, da kann schon was Humorvolles drin stecken. Warum nicht? So ungefähr? Richtig, oder?
Ja, naja, vor allem glaube ich, dass es eben auch ein Gegenpol ist. Tod ist mit das Tragischste. Auch eine der größten Angstquellen, glaube ich.
Ja.
Das ist ein Grund, warum Tod in ganz vielen Komödien auch immer eine Rolle spielt. Das kann jetzt die pietätlose Beerdigung sein oder so, aber wenn du eine Beerdigungsszene drehen willst in der Komödie, hast du es leicht. Es ist ganz einfach, da Dinge passieren zu lassen.
Viel Skurriles dabei.
Ja, das ist total einfach. Weil es leicht ist, den Schmerz zu spüren und zu fühlen, aber natürlich auch diese ganzen Eitelkeiten drumrum oder die ganzen anderen Bedürfnisse drumrum oder sonstige Probleme. Also das kann ja schnell skurril werden.
Mhm. Du bist ja gerade mal 50. Ist Tod für dich persönlich ein Thema?
Also ich hatte im Gegensatz zu vielen Freunden um mich rum das Glück, dass ich relativ wenig so Tod im direkten Umfeld hatte bisher. Insofern relativ wenig konfrontiert wurde mit Tod. Als mein Vater gestorben ist, das war so...
Ach, der ist schon tot?
Mein Vater ist gestorben, ja.
Das ist ja dann doch relativ früh, oder?
Also ich hatte einen alten Vater. Der wäre jetzt schon über 100. Also der hatte auch ein erfülltes Leben.
Mhm. Also du hast nicht so viel erlebt an Tod, aber beschäftigst du dich mit deinem eigenen Tod? Also damit, dass wirklich diese Endlichkeit, die du ja auch schon beschrieben hast, dass die da ist?
Ja, auf jeden Fall. Tod an sich, finde ich, ist gar nicht so spannend, weil wenn du tot bist, also ich glaube, dann bist du halt tot.
Dann bist du halt tot.
Also das Sterben ist eher das Thema, finde ich. Zu verfallen, alt zu werden, schwach zu werden, irgendwas zu haben, was dir deine Energie und dein Lebensmut und das nimmt, was das Leben gut macht und lebenswert. Das ist das, was mich eher beschäftigt und wo ich dann auch sagen würde, davor habe ich durchaus auch immer wieder so meine Ängste.
Wobei, da gibt's ja eine Lösung. Du kannst ja, bevor das kommt oder bevor das überhand nimmt, das Schwachwerden, das Krankwerden, kannst du ja selber entscheiden und sagen, ist jetzt gut.
Und das hatte ich immer so empfunden, dass das eine recht tröstliche Möglichkeit ist.
Mhm.
Sein Leben selbst zu beenden, habe ich immer als Trost empfunden.
Also das könntest du dir auch vorstellen.
So ein Stück von Freiheit eben auch zu haben an der Stelle.
Mhm.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich rede ja ganz viel mit Menschen darüber und die warnen dann immer davor und sagen, ja, das kann man ja jetzt alles sagen,
ja,
da man
noch
in der Blüte steht. Die Frage ist, ob man es dann wirklich macht, ob man es schafft vor allem. Ne?
Ja, aber das kann man ja nur dann sehen. Und das ist ja auch eine sehr individuelle Entscheidung, glaube ich. Also
was heißt denn dann?
An welcher Stelle du das Gefühl hast, mein Leben jetzt bietet mir nicht mehr so viel Leben, wie ich haben möchte. Und ich habe auch Selbstmorde in meinem Umfeld erlebt, die sicher nicht so eine frei gewählte Entscheidung waren, dass ich möchte jetzt gerne sterben, sondern die einfach aus psychischen Erkrankungen entstanden sind. Die waren höchst tragisch und traurig und herzzerbrechend, weil sie eben auch so unnötig waren.
Ja gut, aber wer entscheidet das?
Aber wer entscheidet das? Und das ist viel schwieriger. Also zu sagen, wenn ein Mensch psychisch krank ist und in einer Phase seiner Depression und seines Zustands ist, wo er sagt, okay, jetzt bringe ich mich am liebsten um, aber du eben im Normalfall auch weißt, die gleiche Entscheidung würde er in einem anderen Moment dann gar nicht mehr treffen. Also ein halbes Jahr später hätte er wieder Freude am Leben. Und das ist, glaube ich, wenn ich jetzt schwer krank bin und auch weiß, ich werde nicht geheilt, ist es nochmal eine andere Situation.
Also körperlich schwer
krank. Körperlich schwer krank. Ne? Also so.
Wenn wir drüber reden, ist es natürlich immer viel Spekulation. Ne? Das ist völlig klar. Insofern finde ich es ganz interessant, auch drüber zu reden, weil man eben sich selber dann dadurch damit beschäftigt. Mhm. Und so wie du sagst, der Tod an sich, dann ist es vorbei, sehe ich genauso. Für mich ist es ein Grund, intensiver übers Leben nachzudenken.
Ja.
Also zu sagen, was habe ich gemacht, was könnte ich noch machen? Ja. Das finde ich auch das Positive an der Geschichte. Kannst du dir denn vorstellen, wenn es dann so zu Ende ist, irgendwann, dass du sagst, auf meiner Beerdigung läuft entweder ein Stück von mir oder Stücke von mir. Oder, jetzt kommt's, Michael, die Rede meines Lebens. Die du übrigens selber geschrieben hast.
Und die ich dann auch noch aufgenommen
habe. Im günstigsten Fall hast du die auch noch aufgenommen, damit man dich nochmal hört. Meine Website heißt auch Lebendig Reden. Früher habe ich die Rede meines Lebens lebendig begraben genannt. Mhm. Das wurde missverstanden. Das meinte ich aber so nicht. Ich meinte einfach noch lebendig dabei sein. Mhm. Bis zum letzten Moment. Die Leute verabschieden sich von dir. Und du bist auch noch dabei. Das ist doch herrlich. Ich finde das eine gute Idee. Also ich mache das. Ich habe das gar nicht erfunden. Das haben andere Menschen auch schon gemacht.
Ja.
Ist aber noch nicht so verbreitet. Meistens redet ja irgendjemand im günstigsten Fall keine 0815-Rede.
Ja.
Wenn ein Mensch lustig war, wenn der Spaß im Leben hatte, warum müssen dann alle weinen? Ja gut, es ist traurig, er ist nicht mehr da. Aber es entspräche doch einem lebenslustigen Menschen mehr, eine lustige Trauerfeier zu machen oder Abschiedsfeier.
Habe ich aber auch oft so erlebt.
Ach so?
Bei Beerdigungen.
Ja.
Also das ist zumindest, wenn ich jetzt die ganze Beerdigung mir angucke, dass es diese Momente gab für Trauer und die Momente des Lachens. Wenn ich mir nochmal vergegenwärtige, warum ich den Menschen vermisse und ihn liebe, und dann kann mir ja durchaus auch einfallen, dass ich seine Fröhlichkeit vermisse.
Ja.
Und seine Lebenslust und seine Lebensfreude. Und vielleicht auch wieder die Sache mit dem, wenn du dich lustig machst, nimmst du es nicht ernst. Ich glaube im Gegenteil, ich kann weinen und lachen gleichzeitig. Das gehört zusammen. Und gerade bei Beerdigungen, finde ich, ist das ein schönes Beispiel jetzt. Das ist mir vorher, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber dieses, natürlich nehme ich das ernst. Ich war bei der Beerdigung eines recht jungen Freundes, der sich umgebracht hat. Da wurde wenig gelacht. Aber bei den meisten anderen gab es diese Momente, wo irgendwann auch viel gelacht wurde, viele Anekdoten, viel Freude. Und gerade bei den Menschen, die viel Freude auch ins Leben gebracht haben und die viel Spaß gemacht haben, weil da hat man sie auch ins Herz geschlossen.
Ja. Und jetzt nochmal zu dir. Du hast da so ein bisschen geschickt weggeleitet. Könntest du dir das vorstellen, da selber so dich nochmal zu verbreiten, abgesehen vom Künstlerischen?
Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass ich mich mit einem Lied verabschiede.
Okay.
Das wäre jetzt eher so mein Medium.
Ist das dann der Krematoriumspianist, wie dein Song?
Nee, das wäre eher, Leute, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, Leute. Macht euren Scheiß doch alleine, Leute. Das wäre es, glaube ich, eher. Also der Refrain, ich könnte ja die Strophen ein bisschen umschreiben, aber der Refrain, finde ich, der passt schon ganz gut auf den letzten Gruß. Macht euren Scheiß doch alleine. Man kann sich da inspirieren lassen. Ich glaube, die Monty Pythons haben eine sehr schöne Trauerfeier gemacht. Einer von denen ist früh gestorben.
Mhm.
Klar, ich meine, es war Monty Python. Da war klar, dass da auch Gags gemacht werden. Und dass das auch dazugehört. Und gerade auch dadurch war das wahnsinnig liebevoll. Also wenn das passiert, ist das sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da so einmischen muss. Wenn du jetzt so fragst, so einen Song kann ich mir gut vorstellen.
Den es ja schon gibt, wie wir jetzt gelernt
haben. Ja, vielleicht kann man neue Strophen schreiben.
Ich will jetzt nicht sagen, da sind wir gespannt, weil das soll ja noch ein bisschen dauern.
Ja, das ist natürlich auch so eine Frage. Wann schreibt man den, ne? Also, es ist ja auch...
Mein Lieber, das könnte ja sein, du gehst jetzt hier aus dem Haus raus und das war's.
Ja.
Dann wäre es schon zu spät.
Dann wäre es zu spät.
Das heißt, du könntest jetzt mal schnell so eine kleine Strophe kreieren?
Jetzt hier noch.
Ja, genau.
Live, genau.
Ja, natürlich.
Können wir gleich rüber zum Flügel.
Na klar, genau. Könntest du machen.
Ich hätte da gerade gar nichts zu sagen für meine Beerdigung. Viel Glück, das ich hatte und sehr viel Liebe, die ich erfahren durfte auf allen möglichen Ebenen. Mhm. Wenn du auf einer Bühne stehst, dass du so unmittelbar Liebe erfährst und Verbindung und Nähe für das, was du da machst. Das ist selten in Berufen.
Ja.
Es passiert nicht so oft, dass geklatscht wird. Und dass Menschen einen anstrahlen und mit leuchtenden Augen einen angucken, wenn man irgendwas gearbeitet hat. Und dass das auch was ist, was gut ist, zu tun, solange man lebt. Den Menschen, solange man lebt, zu sagen, dass man ihnen dankbar ist für dies oder jenes, im Großen und im Kleinen. Ich glaube, am liebsten wäre es mir, wenn ich das nicht mehr machen muss bei meiner Beerdigung, sondern wenn ich das geschafft habe, bevor ich sterbe, dass die das alle wissen. Das würde ich schön finden.
Schwarz hören.